Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Sibylle hat ja gerade ein neues Buch veröffentlicht und wir haben auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, der unterschätzte Kofaktor B6. Und witzigerweise, wenn man dieses Buch vorstellt, wenn man das Buch präsentiert, ich bekomme eine Frage gestellt, die ich ganz merkwürdig finde, weil wenn man überlegt, wie viel Gift wir im Alltag so zu uns nehmen, dass wenn dann so etwas wie bei einem Vitamin, das man einnimmt, für viele Menschen die Frage, ist das denn giftig oder wie viel darf ich nehmen, damit es noch gesund ist, dass diese Frage doch ziemlich wichtig ist.
Ja, das ist schon irgendwie verrückt, ne? Also wir haben so viel mit Giften zu tun und gerade hier bei uns im Weinanbaugebiet wird so viel gespritzt, aber überall eigentlich. Gerade letztens bin ich hier am Hotel vorbeigegangen, da wurde dann auch gespritzt mit wahrscheinlich Glyphosat, ja. Also wir sind so umgeben von Giften. Und beim B6 passiert mir das tatsächlich auch ganz oft, dass die Leute dann, wenn sie angefangen haben, das zu nehmen, also die lesen das ja auch nach und dann heißt es ja, B6 kann neurologische Störungen machen. Und dann fangen sie an und sagen, ja, ich habe Taubheitsgefühle und Kribbeln in den Armen, kann das jetzt vom B6 sein und so. Und deshalb dachte ich, nehmen wir das Thema heute mal auf, gerade weil ich letztens schon wieder die Frage hatte. Und ja. Da dachte ich, das ist scheinbar interessant.
Schon völlig naiv wieder, weil wenn ich zum Beispiel solche Symptome wie Taubheitsgefühl in der Hand, Kribbeln oder sowas habe, das sind ja sehr eindeutige Signale. Da muss ich ja gar keine Angst haben, dass ich mich vergifte, weil das merke ich ja sehr schnell.
Ja, das denkt man, aber bis das entsteht, braucht es doch wahrscheinlich sehr viel mehr B6 und auch eine besondere Form, nämlich nicht das, was wir geben. Wir geben ja das Pyridoxal-5-Phosphat, das ist das aktivierte B6. Die Form, die wirklich neurologische Probleme machen kann, ist das Pyridoxin. Und da kommt es aber auch wieder sehr darauf an, wie viel man einnimmt, ja, und über welchen Zeitraum. Also das ist super, super wichtig.
Also gibt es auch wieder so eine Art gutes und schlechtes B6?
Ja, insofern schon. Also wenn wir das, ich gebe nur P5P, ich würde nie Pyridoxin geben, weil eben das P5P überhaupt nicht im Verdacht steht, irgendwelche, in Anführungszeichen auch, muss man übrigens sagen, Vergiftungen zu machen. Wir müssen nämlich auch gleich mal drüber reden, warum es da überhaupt wahrscheinlich zur Vergiftung kommt. 100%ig gesichert ist es noch nicht, aber es deutet ganz viel darauf hin, dass es ein ganz bestimmter Weg ist. Über den können wir gleich reden.
Okay, mich würde zuvor, bevor wir über den Weg reden, würde mich interessieren, über welche Mengen reden wir denn?
Also da gibt es wirklich sehr viele Informationen, sehr viele unterschiedliche Informationen. Das geht los bei Leuten, die von Pyridoxin eventuell tatsächlich nur 200 Milligramm genommen haben. Wobei wir müssen auch mal sagen, ich gebe in meiner Praxis P5P, das aktivierte B6, in 60 Milligramm pro Tag. Also ist nochmal deutlich weniger. Aber es gibt auch Leute, wie zum Beispiel einen Mann, den ich gefunden habe, der in einer Studie beschrieben wurde, der war 75 Jahre alt, der hat 3 Jahre lang 9600 Milligramm Pyridoxin am Tag eingenommen. Dadurch war der dann tatsächlich auch auf den Rollstuhl angewiesen danach, hatte dann auffallend gelblich-braune Haut und schwere neurologische Symptome, stark ausgeprägte Muskelschwäche und abgeschwächte Reflexe. Aber, und das ist das Wichtige, nach Absetzen dieser horrenden Mengen, 9600 Milligramm, ja, Mengen Pyridoxin am Tag, hat sich alles wieder zurückgebildet und er konnte auch wieder gehen. Er braucht den Rollstuhl nicht mehr. Also hat sich alles wieder umdrehen lassen. Und insofern, wenn man sich das mal überlegt, 3 Jahre lang 9600 Milligramm und alles hat sich wieder normalisiert. Also das ist schon krass und interessant. Aber man muss natürlich bedenken, es kann natürlich Leute geben, die sind ganz besonders sensitiv und da können Symptome auch schon in niedrigeren Dosierungen auftreten.
Das war eigentlich das war der Grund meiner Frage, weil natürlich, wenn du etwas einnimmst, kann es ja auch versehentlich mal passieren, dass du vielleicht die doppelte Menge nimmst, dass du dich vertust. Und darum ging es mir eigentlich, als ich nach der Menge gefragt
habe. Gibt zum Beispiel gerade bei den Neurologen, weiß ich das, da gibt es Therapeuten, die geben 100 bis 300 Milligramm Pyridoxin am Tag, ganz normal und sehen während ihrer Laufbahn nie irgendwelche Probleme. Ja, und das ist aber das Pyridoxin wieder. Also wichtig, wichtig dieser Unterschied, Pyridoxin und Pyridoxal-5-Phosphat. Denn Pyridoxal-5-Phosphat hat bis auf 2 Fälle bei Babys, die eine genetische Störung hatten und bei denen man die Vermutung hatte, dass eventuell das P5P zu einer Leberproblematik geführt hatte. Also bis auf diese zwei Kinder, und das konnte man auch nicht beweisen, hat man never, ever, niemals gehört, dass P5P, also das gibt keine Studien zumindest, dass P5P irgendwelche neurologischen Symptome macht. Und dafür gibt es auch einen Grund. Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz über die Symptome reden, die das macht.
Okay.
Diese Pyridoxinvergiftung, in Anführungszeichen.
Dann berichte mal, welche Symptome merke ich denn, wenn ich zu viel genommen habe?
Genau, also das sind hauptsächlich neurologische Symptome. Und man hat in Studien auch herausgefunden, dass wenn man Pyridoxin auf Nervenzellen gibt, dass diese Nervenzellen, wenn es so richtig hochdosiert ist, dann tatsächlich absterben. Aber Nervenzellen können sich ja auch entgegen der bisherigen Meinung regenerieren. Ja, also man denkt ja immer, da wäre nichts mehr möglich, aber da ist viel mehr möglich, als wir denken. Also auf jeden Fall können die entweder absterben oder stark geschädigt werden durch diese hohe Dosierung im Labor. Reagenz, muss man auch noch sagen, ist ja auch ein Unterschied zum Körper. Da hat man gesehen, dass das Pyridoxin kann, und zwar speziell in Bezug auf Nervenzellen. Man hat auch noch andere Zellen genommen, zum Beispiel Darmzellen, da hat es nicht funktioniert. Also diese in Anführungszeichen toxische Wirkung besteht wohl hauptsächlich in Bezug auf Nervenzellen. Deshalb sind die Hauptsymptome, wenn man eine Pyridoxin-Problematik, Vergiftung, Überdosierung hat, Kribbeln in den Händen und Füßen, so Taubheitsgefühle, insbesondere um den Mund herum, stolpernder Gang, Gefühlsverlust, also Empfindungsverlust, ja, nicht Gefühle von Emotionen, sondern Gefühle. Dann mangelnde Muskelkoordination, das funktioniert dann eventuell auch nicht mehr so gut, also lauter so neurologische Auffälligkeiten, aber es kann auch nächtliche Unruhe erfolgen, also Schlafstörungen, lebhafte Träume, Sonnenempfindlichkeit, akneartige Ausschläge und so weiter. Aber das Wichtigste sind tatsächlich diese sogenannte periphere sensorische Neuropathie, also das Kribbeln oder die Taubheit oder auch Schmerzen in den Armen und Beinen. Und das tritt natürlich übrigens als Differentialdiagnose sehr, sehr häufig auf durch ein HWS-Syndrom, also Halswirbelsäulenproblematik. Das ist eigentlich dann immer das, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich nehme jetzt das B6, ich habe jetzt Probleme, dass meine Finger kribbeln. Das ist das Erste, was ich sage, gehen Sie bitte zum Osteopathen oder Orthopäden oder zu wem auch immer, Physiotherapeuten, und lassen Sie mal checken, was mit Ihrer Halswirbelsäule ist. Und bisher habe ich keine andere Antwort bekommen, als dass es die Halswirbelsäule war. Also das sind so die Symptome, die man kriegen könnte, wenn man Pyridoxin über eine lange Zeit in hoher Dosierung nimmt.
Was ja im Normalfall eigentlich auch nicht passiert, denn man macht das ja mit einem Therapeuten oder Therapeutin.
Richtig.
Was passiert denn bei einer B6-Vergiftung?
Also, wir nehmen jetzt dieses Pyridoxin und geben das jemand in einer relativ hohen Dosierung. Also sagen wir mal über 300 Milligramm am Tag, können aber bei manchen Leuten auch, also es gab auch Studien, die wurden mit 1000 bis 2000 Milligramm über Monate gemacht und da ist gar nichts passiert bei den Menschen, ja. Aber sagen wir mal, da gibt's jetzt einen Menschen, der nimmt so viel Pyridoxin und der hat möglicherweise nicht genug Mikronährstoffe und Kofaktoren, denn um aus dem Pyridoxin das Pyridoxal-5-Phosphat zu machen, das P5P, das aktivierte, braucht man auch wieder Kofaktoren. Kofaktoren heißt also Faktoren, die das Ganze tragen, diese ganze Reaktion. Also die brauchen wir, um Reaktionen ausführen zu können im enzymatischen Bereich. Ja, und der Verdacht ist, dass das Pyridoxin, wenn es in P5P umgewandelt wird, so viel Kofaktoren verbraucht werden, dass es zu einem P5P-Mangel kommt im Endeffekt. Also Pyridoxin kann nicht mehr richtig umgewandelt werden, weil diese Kofaktoren fehlen und nicht genügend P5P entsteht und dann nicht genug P5P in der Zelle zur Verfügung steht, um die Mängel auszugleichen. Deshalb sind sich wahrscheinlich Mangel und in Anführungszeichen Vergiftungssymptome so ähnlich, weil die sind eigentlich identisch, weil dieses aktivierte P5P nicht zum Zuge kommt, sag ich mal. Also da gibt's verschiedene Theorien dahinter, steht auch im Buch in dem umfänglicheren Teil drin, was es alles für Theorien gibt. Es sind nicht viele, aber letzten Endes führt es eigentlich dazu, dass ein Mangel an aktivem B6 entsteht. Dadurch entstehen die neurologischen Symptome. Und was man machen kann, ist erstens mal natürlich das Pyridoxin absetzen, was man so hoch dosiert gegeben hat. Aber man kann therapeutisch auch P5P geben, dieses Pyridoxal-5-Phosphat. Und das zeigt doch wieder, dass es eben keine Vergiftung durch P5P ist, sondern dass es einfach eine Verschiebung ist im Körper, wo was nicht mehr richtig funktioniert und eigentlich das aktive Vitamin B6 fehlt. Und das ist mir ganz wichtig, dass man zu sagen, dass man eben nicht Angst hat, das aktive Vitamin B6 zu nehmen, weil man dann denkt, man kriegt dann eine Problematik, die aber ja auch reversibel ist. Also wie wir an dem Mann gesehen haben, der so exorbitante Dosen genommen hat, kann sich das ja alles wieder normalisieren.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem P5P und dem B6?
Ah, das ist aber eine gute Frage übrigens. Also, P5P und Pyridoxin sind beides Formen von B6. Und es gibt noch mehr Formen. Es gibt insgesamt 6 B6-Formen. Und da ist eben Pyridoxin eine und Pyridoxal-5-Phosphat. Das beschreibe ich aber genau im Buch. Und alle gehören zu B6. Also B6 ist die Übergruppe, P5P und Pyridoxin ist eine Untergruppe. Also sind, ja.
Aber warum gibt es die unterschiedlichen Formen? Im Körper brauchen wir das P5P.
Ja, wir brauchen das P5P und es gibt dann auch noch Bakterien im Darm zum Beispiel, die produzieren das P5P auch und es gibt unterschiedliche evolutionäre Wege. Evolutionäre heißt es so, das Wort? Ja, ne? Gibt unterschiedliche evolutionsbiologische Wege, wie das B6 gebildet wird. Also da gibt es Wege, die finden nur in Bakterien, im Menschen oder in Pilzen statt. Das ist ganz interessant. Darauf gehe ich übrigens auch in einem anderen Kapitel ein. Also das ist einfach Evolutionsbiologie. Da gibt es Systeme, die werden tradiert, die werden weitergegeben. Und dann gibt es auch Systeme, die gehen verloren. Das ist auch ganz interessant, was da genetisch passiert. Habe ich auch ein Kapitel dazu im Buch. Also das ist ganz spannend. Da gibt es Begründungen. Aber das führt jetzt zu weit, glaube ich.
Und es gibt ja immer so Empfehlungen, welche Menge wir nehmen sollten und nicht überschreiten sollen. Was ist denn da in Deutschland empfohlen?
Also in Deutschland ist empfohlen, sagen wir mal, in Europa ist empfohlen von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, 12 Milligramm maximal am Tag zu nehmen. Und das wurde gerade 2023 von 25 Milligramm pro Tag auf 12 Milligramm pro Tag reduziert. Und das ist irgendwie eine ganz verrückte Sache. Die wollen halt vollkommen sicher sein, dass keiner, der auch irgendwie irgendeine Stoffwechselschwäche oder Störung hat, ein Problem kriegt durch Vitamin B6. Da reden wir jetzt aber vom Pyridoxin. Ja, wollen halt ganz, ganz sicher sein, dass keinem was passiert, dadurch, dass er das einnimmt. Aber auf der anderen Seite tragen sie nicht die Verantwortung dafür, dass jemand was passiert, wenn er das nicht einnimmt. Ja, das finde ich so ein bisschen ulkig. Und wenn man sich das genauer ansieht, da gehe ich auch drauf ein im Buch, wie die zu diesen Empfehlungen kommen, ist es schon ein bisschen ulkig, weil die mit Beagle hantiert haben, also mit dieser Hunderasse Beagle und ohne Kontrollgruppen und ganz komische Daten zu Grunde gelegt haben, teilweise zum Beispiel auch so eine Studien von Dalton und Dalton, das ist ganz interessant. Das war ein Team, die haben eine Studie gemacht 1987 zu Vitamin B6 und haben festgestellt, dass in der Dosierungsgruppe von 50 bis 100 Milligramm der Anteil der Frauen mit neurologischen Symptomen zugenommen hat, aber bei Dosierungen von 100 bis 500 Milligramm, also viel mehr, nimmt der prozentuale Anteil der Frauen, die neurologische Symptome hatten, wieder ab. Also das ist doch irgendwo absurd. Und also weißt du, wenn du eine niedrige Dosis gibst, auf einmal kriegen die Frauen Symptome und wenn du eine höhere Dosis gibst, nehmen die Symptome wieder ab. Da scheint irgendwas mit der Studie schiefgelaufen zu sein. Aber tatsächlich ist es so, dass das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, auf diese Studie vertraut und sagt, diese Studie und andere, was ich auch eine komische Zitierform finde, diese Studie und andere Studien, und die sind dann eben überhaupt nicht erwähnt, zeigen uns, dass wir nur eine Höchstmenge nehmen dürfen von 3,5 Milligramm Vitamin B6 pro Tag, was ja auch ulkig ist, ne? Also das ist alles irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar. Deshalb möchte ich darauf hinweisen und möchte auch jeden auffordern, sich damit zu beschäftigen, den es interessiert. Es ist halt ein bisschen fragwürdig. Vielleicht gibt es ja Erklärungen gute und dann können wir eine Neuauflage machen und können das erklären. Aber ich habe ziemlich tief gegraben und habe das nicht gefunden, eine gute Erklärung. Was auch interessant ist, ist, dass es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Aufnahmemengen für Vitamin B6 gibt. Und zwar empfiehlt Norwegen 4,2 Milligramm pro Tag, Dänemark empfiehlt 50 Milligramm pro Tag, Finnland 400 Milligramm pro Tag. Das ist also schon eine interessante Sache. Und andererseits, was ich auch sehr spannend finde aus dieser Arbeit der EFSA, also der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, die schreiben, die Auswertung zum Einfluss von Vitamin B6 auf Schwangerschaften und Entwicklungstoxizität zeigten keinerlei Gefährdung. Also man kann es in der Schwangerschaft ruhig nehmen. Und das fand ich auch eine ganz interessante Aussage. Also ich glaube, mit dieser B6-Gefahr ist es nicht so weit her.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.